SRF 2 Kultur.
Warum eigentlich noch malen, wenn man doch so leicht alles knipsen kann? Die gute alte Kunst der Malerei, das Hantieren mit Pinsel, Farbe und Leinwand, wirkt wie aus der Zeit gefallen in Anbetracht der digitalen Bilderflut, die uns umgibt. Wie die Maler von heute darauf reagieren, ist derzeit in einer Ausstellung im Kunstmuseum Solothurn zu sehen. Elinor Landmann.
Das doppelte Bild heißt die Ausstellung im Kunstmuseum Solothurn. Und die Doppelung rührt nicht daher, dass hier ein Lotti schielend auf die zeitgenössische Malerei blickt. Der Titel versucht vielmehr, ein Merkmal zeitgenössischer Malerei zu fassen. Oder vielleicht besser, eine zeitgenössische Strategie in der Bilderfindung. Wer heute malt, entscheidet sich bewusst für ein langsames Medium, das analog funktioniert und eine lange Tradition hat. Das zeigen zum Beispiel die Selbstporträts des niederländischen Malers Philipp Ackermann. Kurator Andreas Fiedler, der mit dem Solothurner Hausherrn Christoph Vögele die Ausstellung kuratiert hat, erklärt die rund 30 Selbstporträts, in denen Ackermann die Kunstgeschichte rauf und runter dekliniert.
Er kann altmeisterlich malen. Eine Woche später kann er ein Porträt machen, das uns an Beckmann erinnert. Ein paar Wochen später macht er ein Selbstporträt, das sich fast auflöst. Diese malerische Freiheit, das ist schon was ganz, ganz Ungewöhnliches.
Da bewegt sich einer voller Lust in der Kunstgeschichte und wagt, als wäre das Ganze ein wilder Ball, mal ein Tänzchen mit diesem oder mit jenem. Ackermanns Selbstporträts zeigen also nie nur den zeitgenössischen Künstler Philipp Ackermann, sondern als doppelte Bilder immer auch die Tradition der Malerei. Und auch die Schweizer Künstlerin Claudine Erb stellt sich malend der Kunstgeschichte. Von ihr zu sehen ist die Bilderserie Rem. Ausgehend von einem berühmten Rembrandt-Selbstporträt variiert sie die historische Darstellung, macht aus Rembrandt eine Blondine, drückt ihm eine Zigarette in die Hand, löst das Porträt auf in pure Farbe, die wulstig nur noch ganz entfernt an die Lippe des niederländischen Künstlers erinnert. Das Zitat ist eine kreative Strategie zeitgenössischer Malerinnen und Maler, aber nur eine. Vom Schweizer Maler Markus Gardient ist eine Serie von geradezu fotorealistisch gemalten Parkansichten zu sehen. Sonnenflecken tanzen auf dem Rasen, daneben dunkle Baumsilhouetten. Diese Bilder entstehen nach Fotografien und über die realistische Abbildung legt Gardient heftige Pinselstriche in Grün, als wäre das eine abstraktere Version derselben Ansicht oder die malerische Ergänzung oder die malerische Infragestellung dieser akkuraten unteren Schicht. Doppelte Bilder entstehen so übereinandergelegt. Wieder anders arbeitet der niederländische Künstler Michael van Oven. Er reduziert historische Malerei am Computer, und zwar reduziert er sie so weit, bis bloß noch eine allerletzte Spur des Vorbilds erahnbar ist. Drei farbige Flecken auf dunklem Grund halten ein Bismarck-Bild fest. Fast ist es schon verschwunden im dunklen Hintergrund. Die Bildfindung, sie ist ein zentrales Thema dieser zeitgenössischen Malereiausstellung, sagt Kurator Andreas Fiedler. Wie kommen Maler zu ihren Bildern?
Was sind die Quellen davon? Wie gehen sie vor? Und da ist das kunsthistorische Zitat eine Möglichkeit, die Fotografie ist eine andere Möglichkeit. Und dann gibt es aber auch Bildgenerierungen, die am Computer entstehen. Und all das ist in dieser Ausstellung nachvollziehbar.
Die zeitgenössische Malerei stellt sich in dieser internationalen Ausstellung selbstbewusst dar. Sie agiert trotz digitaler Bilderflut nicht defensiv. Heutige Malerinnen und Maler profitieren dabei vielleicht auch von einer historischen Krise, die die Malerei erfasste, als die Fotografie aufkam. Plötzlich konnte da eine Technik sehr viel besser abbilden, was ist. Und Malerinnen und Maler mussten sich nach einer anderen Aufgabe umsehen und sich fragen, was ein Bild soll und was es kann und wann es noch ein Bild ist. Die Solothurner Ausstellung ist auch eine Momentaufnahme vom aktuellen Stand dieser Selbstreflexion. Noch einmal, einer der beiden Kuratoren, Andreas Fiedler.
Diese Künstlerinnen und Künstler zeigen, wie man heute über ein Bild nachdenken kann. Und sie zeigen das mit malerischen Mitteln. Selbstverständlich könnte man das auch in einem anderen Medium thematisieren. Aber die Malerei ist durch ihre jahrhundertelange Geschichte prädestiniert dafür, hier Aussagen zu machen.
Eine lange Praxis. Die Malerei und ihre Erfahrung im Fragen stellen und Antworten formulieren. Und Eine internationale Ausstellung in Solothurn, die zeigt, wie 12 herausragende Malerinnen und Maler sich heute in diese Tradition einfügen.
Das doppelte Bild, Aspekte zeitgenössischer Malerei, im Kunstmuseum Solothurn noch zu sehen bis Mitte August. Von der Kunst zum Handwerk. Die Bilderflut unserer Zeit hat nicht nur die Malerei verändert, die Digitaltechnik hat auch dramatische Auswirkungen auf einen ganzen Berufsstand. Lucius Müller.
Sie standen über Nacht auf der Straße. Ende Mai erhielten sämtliche Pressefotografen der US-Tageszeitung Chicago Sun-Times die Kündigung. Nicht nur waren die 20 erfahrenen Fotografen ihren Job los, sie waren auch damit konfrontiert, dass ihr eigener Berufsstand überflüssig geworden zu sein scheint. In einer Zeit, in der dank Smartphones und immer leistungsstärkeren Digitalkameras jeder und jede zum Fotografen mutiert, setzt die Chicago Sun-Times künftig auf Agenturbilder und Laserfotos und erteilt ihren Journalisten Crashkurse in Handyfotografie. Andere Zeitungen und Medienerzeugnisse dürften dem Beispiel folgen. Eine Entwicklung, die auch Peggy Knotz Sorgen macht. Sie ist Fotochefin der Nordwestschweiz und der Schweiz am Sonntag.
Es war auch bei uns so, dass gerade im Regionalteil sehr oft der Reporter raus muss, schreiben muss, vielleicht an einer Pressekonferenz ist, auch noch das Bild machen soll. Neu muss er auch noch ein Video mitbringen. Es ist ein bisschen das Prinzip der eierlegenden Wollmilchsau.
Von der sich Verlage natürlich eine höhere Effizienz erhoffen. Die professionelle Fotografie hat es aber auch zunehmend schwerer, gegen die Geschwindigkeit anzukämpfen, mit der Handybilder im Internet verbreitet werden. Innerhalb Sekunden und Minuten finden sich auf sozialen Kanälen wie Twitter Bilder vom Sturm am Turnfest oder vom Sturz Mursis. Schnappschüsse zwar, ohne gestalterische Handschrift, dafür zeitnah und direkt vom Geschehen. Verführende Argumente für jede Bildredaktion.
Meiner Meinung nach ist die Entwicklung nicht verkehrt, dass wir Leser-Reporter-Bilder zeigen. Für das Schnelle sind Leser-Reporter-Bilder super, weil die Agenturfotografen oder die festangestellten Fotografen, bei denen dauert es meistens einen Moment länger, bis sie vor Ort sind. Aber sie zeigen in ihren Bildern vielleicht auch eine weitere Ebene, vor allem auch einfach eine ganz andere Ästhetik.
So hofft Peggy Knotz, dass die Bildredaktionen zusammen mit den Verlagen eine Formel finden werden, wie schnelllebige Handybilder neben ausdrucksstarken, richtig gewichteten Fotos von richtigen Fotojournalisten existieren können. Auf dem Bildschirm wie auch auf dem Papier. Denn
die Fotografen, diese langjährige Erfahrung, die sie mitbringen, das führt einfach dazu, dass sie Chronisten unserer Zeit werden. Und das werden Handyfotografen oder Lesereporter in diesem Sinne nicht.
Ein Argument, das die Hoffnung auf hochstehende Pressefotografie auch in Zukunft nährt. Trotzdem, der Druck der schieren Masse an digital und meist kostenlos verfügbaren Amateurbildern tut ihre Wirkung, wie auch Jan Janatsch bestätigt. Er ist Chef der Schweizer Bildagentur Keystone, die Medienhäuser rund um die Welt mit Bildern versorgt. Den Journalisten in ihm freut es zwar, dass dank Laser- und Handybildern heute nichts mehr unsichtbar bleibt, doch dem Geschäftsmann Janatsch macht die Entwicklung ernsthaft Sorgen. Sorgen, die der Zürcher Berufsfotograf Christian Dietrich durchaus teilt.
Die Smartphone-Fotografien werden den Teil des reinen Abbildes übernehmen. Das Vorortsein, schnell ein Dokument überliefern, da wird es keine Berufsfotografen mehr brauchen.
Schwarzmalen liegt Christian Dietrich allerdings fern.
Ich denke, dass sobald eine Handschrift gefragt wird, sobald eine Autorenschaft benötigt, dann der Berufsfotograf wieder seinen Platz hat.
Einen Platz, den er aber erkämpfen und immer wieder neu definieren muss. Sonst läuft der klassische Pressefotograf auch hierzulande Gefahr, wegrationalisiert zu werden. Wie seine Kollegen der Chicago Sun-Times.
Panne zum Auftakt des Berner Gurtenfestivals. Das angekündigte Cashless-System, das hätte ermöglichen sollen, auf dem Berner Hausberg alles per Armband zu bezahlen, funktioniert nicht. Der Grund für die Panne ist noch nicht klar. So werden die Besucherinnen und Besucher des viertägigen Musikfestivals wie gewohnt mit Bargeld bezahlen können oder müssen. Wer bereits ein Guthaben auf seinen Festivalbändel geladen hat, bekomme sein Geld zurück, ließen die Veranstalter heute Nachmittag verlauten. Der Intendant der Salzburger Festspiele, Alexander Pereira, übernimmt sein Amt an der Mailänder Scala bereits im Oktober 2014 und damit ein Jahr früher als geplant. Grund für den vorgezogenen Antritt: Die Stadt Mailand forderte für das Jahr ihrer Weltausstellung 2015 eine operative Leitung an der Spitze des Opernhauses. Pereira hat gestern vor den Medien noch einmal seine Absicht bekräftigt, eine Italienerin oder einen Italiener als künstlerische Leitung zu engagieren. Diese solle bis Ende Jahr ernannt werden, schreibt der Corriere della Sera auf seiner Internetseite. In 40 Minuten durch die Schweizer Geschichte. Das schafft ein neuer iPad-Guide des Landesmuseums in Zürich. Aber nicht auf Deutsch, Italienisch oder Französisch, sondern auf Mandarin.
Willkommen in der Nationalmuseum der Schweiz. Mein Name ist Walter. Ich werde Ihnen heute die Schweiz in die Nähe bringen.
Fast eine Million Chinesinnen und Chinesen hat 2012 die Schweiz besucht. Ein zunehmendes Interesse der chinesischen Touristen an seinen Ausstellungen spürt auch das Landesmuseum in Zürich. Mit dem neuen iPad-Guide auf Mandarin stellt es nun den nicht englisch sprechenden Besucherinnen und Besuchern aus China ein Hilfsmittel zur Verfügung.
Es ist das längste Literaturfestival der Schweiz und doch kennen es nur wenige. 6 Wochen dauert jeweils der Seetaler Poesiesommer. An historischen Städten zwischen Luzern und dem Aargau lesen Autorinnen und Autoren aus allen 4 Schweizer Sprachregionen aus ihren Texten. Höhepunkt des diesjährigen Programms ist der Mundarttag. Am kommenden Sonntag dreht sich auf Schloss Heideck alles um die dialektische Vielfalt der Schweiz. Mit dabei ist die 25-jährige Freiburger Mundartdichterin Angelia Maria Schwaller, die letztes Jahr ihr erstes Buch herausgebracht hat, Dachbett zieht. Das Besondere an der jungen Autorin, sie textet konsequent im Sensler-Dialekt, jenem unverwechselbaren Idiom aus dem Sensergebiet, bei dem Nicht-Eingeweihte schon genau zuhören müssen. Martin Lehmann hat sich mit ihr unterhalten und sie gebeten, zuerst einen Text vorzulesen.
«Verbrosme, ich bin troches.» Und altes Brot liegen eingeschlossen in dir Hand, kommen verdrückt von dir. Nein, wenn alles vorbei ist, schmeißen schon mir verbrosmet auf den Stehboden zum Fraß vor. Verstreut kieni dritze neu und gange verloren.
Mit Verlaub, Frau Schwaller, selbst ich als Berner verstehe nicht alles. Schmitze schumier, kieni tritzenei, überhaupt verbrosme. Können Sie das für mich und für alle anderen Nicht-Sensegebiet-Bewohner noch einmal kurz zusammenfassen?
Ja, ich kann vielleicht kurz erklären, wie es überhaupt zu diesem Gedicht kam. Das war eine Szene im Park und ich habe gesehen, wie jemand Tauben fütterte. Und im Gedicht geht es eigentlich genau um dieses Sinnbild einer Beziehung, die zu Ende geht. Die Person ist trockenes und altes Brot, wird zerdrückt und dann, wenn alles vorbei ist, wird man verstreut, fällt man zerstreut die Ritzen hinunter und geht verloren.
Warum, Frau Schwaller, texten Sie in einem Dialekt, der so schwierig zu verstehen ist?
Ja, man sucht sich natürlich seinen Dialekt nicht aus. Ich kann ja nicht morgens aufstehen und sagen, heute möchte ich gerne in Bündnerdeutsch schreiben. Ja, man schreibt halt dann in dem Dialekt, den man auch spricht. Und ich finde, das Argument, ja, man versteht ihn nicht, greift zu kurz. Also da ist immer auch die Frage, will oder kann man ihn nicht verstehen? Und es weist auch darin hin, dass eben dieser in Anführungszeichen randständige Dialekt vielleicht eben zu wenig präsent ist in der restlichen Deutschschweiz.
Gut, ich frage anders. Warum schreiben Sie überhaupt in Mundart und nicht in Hochdeutsch?
Ja, ich finde, bei den Gedichten ist der Klang sehr wichtig, ja, eben ihn gekonnt einsetzen zu können. Und das gelingt mir in Mundart viel besser. Das ist die Sprache, die mir am nächsten ist. Als ich begonnen habe zu schreiben, habe ich vor allem Hochdeutsch geschrieben und dort habe ich auch schon den Vorwurf gehört, der Inhalt sei zu kryptisch und das habe ich jetzt im Dialekt noch nie gehört.
Sie verfassen Gedichte, seit Sie 12-jährig sind, jetzt sind Sie 25. Wie kommt eine Sechstklässlerin zum Schreiben?
Also die Freude am Schreiben habe ich natürlich während der Schulzeit schon entdeckt. Und so der Auslöser, warum ich dann Gedichte geschrieben habe, war das Internet. Dort habe ich andere Gedichte entdeckt und mich hat einfach fasziniert, dieser Klang und die Reime, wie das zusammenfällt. Und dann habe ich sehr schnell auch ein Gedichteforum entdeckt und dort meine Gedichte auch präsentiert und Rückmeldungen erhalten.
Heißt das, ohne Internet wären Sie heute keine Dichterin?
Ja, wahrscheinlich.
Welche sind Ihre Vorbilder? An wem orientieren Sie sich beim Schreiben?
In der Senzler deutschen Literatur, die relativ klein ist, ist mein größtes Vorbild Hubert Schaller, der selbst ein Senzler deutscher Dichter ist.
Das Mundart-Texten ist ja weit verbreitet, auch sehr erfolgreich. Ich denke zum Beispiel an die Spoken-Word-Autoren des erfolgreichen Kollektivs «Bern ist überall». Haben die auch eine Bedeutung für Sie?
Ja, also zu Beginn zwar nicht meines Schreibens, aber mittlerweile schon. Also ich verfolge das ganz gespannt und finde auch das Konzept sehr gelungen. Pedro Lenz wurde jetzt ein Begleiter von mir und ich habe einen großen Respekt vor seinem Werk und was er auch für die Mundart-Literatur erreicht hat, aber auch vor seiner Person.
Und sein Langenthaler-Dialekt ist ja nicht viel besser zu verstehen als Ihr Senzler-Deutscher. Was heißt das, Pedro Lenz sei Ihr Begleiter?
Ja, es gibt eine Geschichte dazu. Also ich habe den Schreibwettbewerb der Thuner Literaturtage gewonnen im 2011 und der Zufall wollte es, dass Pedro Lenz vorher eine Lesung hatte und er hat dann auch meine Lesung gehört. Und danach ist er zu mir gekommen und sagte, ja, also deine Gedichte, die müssten unbedingt ins Radio. Und er hat das dann möglich gemacht.
Ihre Texte werden ja oft als Liebesgedichte bezeichnet. Sind sie das?
Ja, also für mich ist es noch schwer, so ein Gesamturteil abzulegen über meine Gedichte. Wenn Liebesgedichte, dann würde ich sagen, in einem weitesten Sinn. Also es handelt zwar meistens schon von einem lyrischen Ich und Du, aber das umfasst weit mehr als nur eine Paarbeziehung.
Sie sind, wie gesagt, 25, stecken noch im Studium. Liegt auch Ihre Zukunft in der Mundartpoesie? Oder geht es in Richtung Hochdeutsch und vielleicht sogar in Richtung Prosa?
Also ich hoffe natürlich sehr, dass ich die Freude am Schreiben nie verlieren werde. Bestimmt werden mich auch Senzler-deutsche Gedichte weiterhin begleiten, aber mich würde schon auch reizen, etwas die Stilrichtung zu wechseln, also vielleicht Richtung Prosa und vielleicht auch Richtung Hochdeutsch zu gehen.
Die meisten Covers leben davon, dass man das Original im Ohr hat und den Song als Variante davon erkennt. Nicht so bei einem Beatles-Cover, das es Christina Capriz angetan hat.
Die Beatles, ich mag sie dann, wenn sie verhalten sind und nachdenklich, wie in Something, dem Anfang einer Liebesgeschichte mit offenem Ende, oder im schlichten Song Blackbird, wo eine Amsel trotz gebrochener Flügel in die Freiheit fliegt. Take these broken wings and learn to fly all your life. Weniger gefallen mir marschartige Dauerbrenner wie Yellow Submarine oder 8 Days a Week. Da fehlt mir Dynamik in der Melodie, da fehlt das Zarte, Zweifelnde. Da wird ein angestaubtes Freiheitsgefühl aus den 60ern evoziert, als Frauen mit Miniröcken und Männer mit halblangen Haaren noch ein Skandal waren. Ausgerechnet dieses Lied hat die retoromanische Band Siat für ihr Cover ausgewählt. Indi Kuntai, ein Tag mit dir heißt ihr Lied und man erkennt darin das Original kaum wieder. Zum Glück. Im Intro ein zarter Vorhang aus melancholischen Gitarrenklängen, eine verspielte Basslinie, ein angedeutetes Herzklopfen, das sich dann zum kraftvollen Rocksong steigert. Nur schade, dass Siat das Rätsel am Schluss doch noch auflösen und das Original unmissverständlich zitieren.
Thank you.
amiche mie di Salmar. Lascia las montagnas, lascia stare i splaus, neanche las cucagnas valan il stes maus. Taidla, guarda, taidla, guarda, ma dot che bat la brama, dimmi con te.
Das rätoromanische Cover des Beatles-Songs 8 Days a Week, zu finden auf der CD Is Beatles per Romansch. Und darauf gibt's noch einige überraschende Versionen der Beatles, etwa mit Stefan Eicher und Corinne Gurgelas.
Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen auf unserer Homepage srf.ch.